Wir sind in Psalm 6 heute Abend. Ich lese euch eine E-Mail vor, die ich ja schon vor längerer Zeit mal bekommen habe. Vielleicht haben das einige von euch auch schon gehört. Aber es ist ein Zeitungsbericht, Bericht von einem Mann aus Florida. Geht es euch manchmal so, dass es drunter und drüber geht in eurem Leben, dass es schwierige Zeiten gibt? Bin nicht nur ich, ne? Das ist eine allgemeine menschliche Erfahrung. Aber hört mal hier, was diesem Mann passiert ist. Der arbeitete im Innenhof seines Hauses an seinem Motorrad und seine Frau war im Haus in der Küche. Der Mann brachte den Motor des Motorrades auf Touren und irgendwie sprang ein Gang rein. Der Mann, der noch immer den Lenker festhielt, wurde durch die gläserne Verandatüre geschleift und fiel mit dem Motorrad im Haus auf den Boden. Clear. Die Frau hörte das Krachen, lief in das Wohnzimmer und fand ihren Mann aus Schnittwunden blutend auf dem Boden liegen. Das Motorrad lag neben ihm und die Verandatüre war zersplittert. Die Frau rannte zum Telefon und rief die Rettung. Weil sie auf einem ziemlich großen Hügel wohnen, lief sie die Gartentreppe hinunter zur Straße, um die Sanitäter zu ihrem Ehemann zu leiten. Nachdem die Rettung gekommen war und den Mann ins Krankenhaus transportiert hatte, hob die Frau das Motorrad auf und schob es nach draußen. Als sie sah, dass Benzin am Boden verschüttet war, nahm sie einige Papiertücher, wischte das Benzin auf und schmiss die Tücher in die Toilette. Der Ehemann wurde im Krankenhaus behandelt und nach Hause entlassen. Als er nach Hause kam, schaute er sich die zerbrochene Tür an und den Schaden an seinem Motorrad. Er wurde verzagt, ging aufs WC, setzte sich auf die Toilette und rauchte eine Zigarette. Nachdem er die Zigarette geraucht hatte, warf er sie zwischen seinen Beinen hindurch in die Toilette, auf der er saß. Seine Frau, die in der Küche war, hörte eine laute Explosion und ihren Ehemann schreien. Sie rannte in das WC und fand ihren Mann auf dem Boden liegen. Seine Hose war weggeblasen. Und er hatte Verbrennungen an seinem Hinterteil, seinen Beinen und seiner Leistengegend erlitten. Die Frau rannte wieder zum Telefon und rief den Rettungswagen. Dieselbe Sanitäterbesatzung wurde geschickt und die Frau traf sie an der Straße. Die Sanitäter luden den Mann auf eine Trage und begannen ihn zur Straße hinunterzutragen. Während sie hinuntergingen, begleitet von der Ehefrau, fragte ein Sanitäter die Frau, wie ihr Mann sich denn verbrannt hatte. Sie erzählte es ihnen und die Sanitäter begannen so heftig zu lachen, dass einer von ihnen die Trage kippte und den Mann hinauswarf. Er fiel die restlichen Stufen hinunter und brach sich seinen Arm. Es gibt Tage, da geht alles schief. Da geht's drunter und drüber. Und eins nach dem anderen. Und David kannte solche Tage. Und davon werden wir heute lernen. Psalm 6 und Psalm 7, verschiedene Anlässe, aber beides Psalmen, die zu sehr schwierigen Zeiten in seinem Leben geschrieben wurden. Und das ist das Tolle an den Psalmen. David hat Lieder geschrieben zu Gott, Gebete in diesen Zeiten. Gott ist nicht nur ein Gott für die Sonnentage, sondern er ist ganz besonders auch unser Gott für die Regentage, wenn es schwierig ist. Und wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen ihm unser Lied singen und unser Leid klagen und ihm diese Dinge bringen. Er hat zu Mose gesagt, ich bin der Ich Bin. Oder der Immerseiende, der Immerwerdende. Ich bin der, den du brauchst. Dein Schöpfer, den du brauchst und der alles ist und alles sein wird, was du nötig hast. Der Ich Bin, das ist der Gott, mit dem wir im Bunde stehen. Und wir dürfen zu ihm kommen mit allem. Gerade wenn es schwierig ist in unserem Leben. Gerade auch wenn wir versagt haben. Hebräerbrief ermutigt uns dazu. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, weil in allem versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde.
Dann ermutigt Gott uns dort im Hebräerbrief, darum lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht zu ihm kommen, zu seinem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Gerade dann, wenn wir es brauchen, gerade dann, wenn wir versagt haben. Und gerade das ist dann oft die Zeit, wo wir das Gefühl haben, ich kann jetzt nicht einfach so zu Gott kommen. Ich habe Mist gebaut, ich bin nicht würdig, ich muss erst vielleicht wieder eine Woche brav sein, brav meine stille Zeit machen und dann irgendwann vielleicht darf ich wieder zu ihm kriechen. Nee, Gott sagt, komm. Und der Anlass hier im Psalm 6 war offensichtlich, dass David Mist gebaut hat, dass er gesündigt hat. Und er ist sich dessen bewusst. Manche glauben, dass der Anlassfall war die Sünde mit Bathseba. Wissen wir eigentlich nicht wirklich. Aber wir lesen hier dem Chorleiter ein Saitenspiel auf der Scheminit. Es war so ein Saiteninstrument mit 8 Saiten. Die Steigerung von Guitar Hero. Ein Psalm von David. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Offensichtlich ist er sich bewusst, dass er gesündigt hat. Er sagt, strafe mich nicht in deinem Zorn. Als wir Kinder waren, wir wollten das nicht, dass unsere Eltern uns züchtigen, wenn sie zornig sind. Gott züchtigt uns niemals so. Aber es ist auch ein gutes Prinzip. Züchtige nie dein Kind, solange du zornig bist. Geh zuerst zum Herrn und gewinn seine Perspektive und sein Herz. Und dann setz die Grenzen und die Konsequenzen, die nötig sind für dein Kind. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bist wann? Wir können hier vielleicht fast hören, wie er schluchzt. Er sagt diesen Satz gar nicht zu Ende. Aber du, Herr, bist wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol, im Totenreich, wer wird dich preisen? Wenn ich hier zugrunde gehe, dann kann ich dich nicht preisen für deine Rettung. Müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Ein typisches Beispiel für poetische Übertreibung. Aber er heult durch die ganze Nacht, liegt in seinem Bett und weint, er ist deprimiert, er ist betrübt, geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Augen tun weh, sind entzündet vor lauter Weinen und vor schlaflosen Nächten. Gealtert wegen meiner Bedränger. Nicht nur, dass es ihm so schlecht geht, er wird auch noch von außen bedrängt. Also so eine Situation in seinem Leben, wo alles zusammenkommt. Er hat wahrscheinlich gesündigt und er hat diese Furcht, dass der Herr zornig ist auf ihn. Und das ist immer so die Situation, die der Teufel auch ausnützt. Ne? Er sagt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, diese Gedanken. Es ist gelaufen, es ist fertig mit deinem Leben. Er wird dich nimmer annehmen, er wird dich nimmer gebrauchen, du bist zu weit gegangen. So diese Verdammnis. Vielleicht hat er diese verdammenden Gedanken. Und er spürt offensichtlich auch die Konsequenz seiner Sünde. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz davon, wenn wir gegen Gottes Gebote, gegen seinen Charakter, gegen sein Wort handeln. Weil sein Wort ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Das, was er uns sagt, sagt er uns, weil er uns lieb hat. Weil er möchte, dass wir heil sind. Weil er uns beschützen möchte vor eben dieser Zerstörung durch Sünde. Und wenn wir nicht drauf hören und gegen sein Wort handeln und rebellisch sind und uns entscheiden zu sündigen, dann tun wir uns selber weh. Wie ein Kind, das auf die heiße Herdplatte greift. Konsequenz der Sünde, der Lohn der Sünde ist Tod, Zerstörung. Jede Sünde hat so diesen Keim in sich. Nicht, dass Gott uns irgendwo einen versucht, auf den Kopf zu hauen. So dieser zornige... Nee, ist einfach die Konsequenz unseres eigenen Handelns. Wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Sein Wort, das so weise ist und so heil ist. Wir tun uns selber weh. Und wir erfahren diese Konsequenz unserer Sünde. Und ein Stück weit ist das auch die Züchtigung in unserem Leben. Gott hat uns so sehr lieb, dass er uns nicht einfach ins Verderben laufen lässt. Oder dass er nicht einfach zuschaut, während wir uns wehtun und zerstören oder unsere Beziehungen zerstören, unser Leben kaputt machen. Wen der Vater liebt, den züchtigt er, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 12. Und Teil dieser Züchtigung ist einfach, dass Gott sagt, okay, du willst es tun, dann okay, erleb mal, was die Frucht davon ist. Und Sünde ist täuschend, ne? Anfangs macht es Spaß, ist es was Aufregendes, hat es einen Kick, ne? Sonst wäre Sünde keine Verführung. Aber am Ende gebiert es den Tod. Ne? Hey, irgendwas stehlen, ich hab was. Aber am Ende, wenn du das Ding hast, bist du erst einmal nicht zufrieden und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und dann fängst du vielleicht an zu lügen, weil du es verdecken musst. Und dann musst du die nächste Lüge, weil du die Lüge zudecken musst. Und am Ende lebst du eine Lüge und bist verstrickt in deinem eigenen Netz, was du gesponnen hast. Und das ist so stressig, wenn man eine Lüge leben muss, immer anderen was vormachen muss. Unzucht, ne? Ich meine, Sex ist geil, um es auf Deutsch zu sagen. Gott hat es geschaffen, um uns zu beschenken in der Ehe, um Einheit zu bauen, um uns zu segnen. Aber wir erfahren das, was Gott gemeint hat, wirklich nur in der Hingabe zwischen zwei Menschen in der Ehe, die einander hingegeben sind. Da baut es auf, da bereichert es. Aber außerhalb der Ehe macht es kaputt. Es zerstört, es beraubt die Seele eigentlich. Es ist eigentlich Selbstbedienung. Du befriedigst dich auf Kosten eines anderen und umgekehrt. Und die Sache ist, du kannst nicht einfach aufstehen und weggehen und so tun, als wenn nichts passiert. Du nimmst immer ein Stück vom anderen mit. Erinnerungen, Erfahrungen, ein Stück von seinem Herz auch. Das sind starke emotionale Bindungen. Es ist nicht nur ein physischer Akt, sondern zwei Seelen, die verschmelzen. Und du reißt ein Stück raus. Und der andere reißt ein Stück von dir raus. Und dann das nächste Mal bringst du diese Verletzungen und diese Vergleiche mit. Und man kann das beobachten, manche Menschen, da bleibt wirklich nicht mehr viel über als einfach der physische Akt. Und irgendwann wird das vielleicht auch fad. Aber sie sind nicht mehr fähig, diese Intimität zu erfahren. Diese Einheit zu erfahren, die Gott gemeint hat. Weil selbst wenn sie dann irgendwann mal heiraten und die Traumfrau oder den Traummann finden, es sind nicht allein im Bett, es sind dann immer diese Erfahrungen und diese Vergleiche und das zerstört Intimität und Gott möchte das nicht. Oder wir könnten an Geschlechtskrankheiten, solche Dinge denken, aber ein Lohn der Sünde ist der Tod und Gott will uns beschützen davor. Er möchte, dass wir den besten, erfüllendsten, befriedigendsten Sex erfahren, den es gibt auf dieser Welt und der ist in der Ehe. Wissenschaftler kommen da drauf, die Umfragen machen. Menschen, die gewartet haben bis zur Ehe und ihrem Partner treu sind, die haben das erfüllendste Sexualleben, sind die zufriedensten Menschen in ihrer Ehe. Wir könnten an verschiedensten Beispiele denken. Ne? Wenn du unversöhnlich bist, dich weigerst zu vergeben, weigerst loszulassen, sondern dem anderen es entgegenhältst und es immer wieder aufwärmst, dann wirst du richtig bitter in deinem Herzen. Und Jesus erzählt das in einem Gleichnis, den du am meisten verletzt, bist du selber. Ganz so sehr die andere Person, die hat das vielleicht schon lange wieder vergessen oder vielleicht hat die ein hartes Herz, sagt, ja, ist mir doch egal und lebt weiter. Aber du bist der, der im Gefängnis sitzt mit den Folterknechten, sagt Jesus im Bild, im Gleichnis. Du wirst so richtig bitter und wächst Magengeschwüre und du machst dich selbst kaputt. Lohn der Sünde ist der Tod. Und davor will Gott uns bewahren.
Und ein Stück weit erfahrt David es hier. Er sagt, ich bin welk.
Wenn wir in Rebellion gegen Gott leben,
nicht wenn wir, wenn wir sind alle schwache Menschen, wenn wir mal hinfallen und irgendwas Dummes tun und wir stehen auf und bekennen es Gott und gehen wieder am rechten Weg weiter,
das ist auch ein Problem, aber das ist das große Problem. Gott sei Dank, es gibt Gnade bei Gott. Wir können bekennen, wir können aufstehen und wir müssen uns nicht den Riesenkopf machen. Es gibt wirklich Vergebung. Barmherzigkeit des Herrn ist neu jeden Morgen. Aber wenn wir wirklich in Rebellion leben und sagen, ja, ich weiß, es ist nicht richtig, aber ich will es trotzdem tun und ich tue das beständig und beständig, wir trocknen aus in unserem Innern. Wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht umkehren. David verwelkt hier. Sagt, ich bin welk.
Heile mich ja, denn meine Gebeine sind bestürzt.
Hat psychosomatische Erscheinungen hier. Ne, unsere Seele und Körper, das hängt zusammen. Wenn wir physisch krank sind, dann hängen wir manchmal auch emotional und seelisch drin. Und es geht uns nicht gut. Und umgekehrt. Beispiel mit der Bitterkeit. Wenn du bitter bist und immer diese negativen Gedanken hast und diesen Hass im Herzen, dann hast du Magengeschwüre und dir geht es auch physisch nicht gut.
Meine Seele ist tief bestürzt.
Hier haben wir David, der ist verzweifelt, er ist krank, er ist deprimiert.
Seine Seele ist bestürzt, er ist emotional am Heulen ganze Zeit. Und dann sagt er, aber du Herr, bis wann?
Bis wann? Das ist das Schlimmste für ein Kind Gottes in so einer Situation, wo du Gottes Nähe nicht mehr spürst. Aber bis wann, Herr? Das ist auch eine Erfahrung, die jeder Christ wohl durchmacht, diese Erfahrung der scheinbaren Gottesferne. Und es ist eigentlich einfach eine emotionale Illusion, weil Gott ist da, Gott ist uns näher als wir selbst. In ihm leben wir und weben wir und haben unser Sein, sagt der Paulus. Gott ist da. Und Gott liebt uns. Und wenn wir in Jesus sind, dann kann uns nichts trennen von ihm. Dann ist auch keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber manchmal, sei es durch unsere eigenen dummen Entscheidungen, dass wir keine Zuversicht mehr haben zu Gott und wir entfernen uns so im Herzen von ihm, sei es durch Zweifel und diese Angst, wo wir ihm nicht vertrauen, das zerstört die Intimität, wo wir nicht mehr mit ihm reden. Sei es einfach ein geistlicher Angriff, aber es gibt so Wüstenzeit in unserem Leben, wo wir einfach nicht viel spüren. Wir wissen vielleicht, okay, Gott ist da im Kopf, aber wir spüren es nicht. Und hier ist David, er fühlt sich fern von Gott. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste für ein Gotteskind, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, wo du krank bist, wo es dir seelisch dreckig geht und dann spürst du Gott nicht. Und er sagt, Herr, bis wann? Dieser Schrei seines Herzens. Und das Coole ist, er redet mit dem Herrn drüber. Er schüttet ihn in seinem Herz aus. Und genau das ist das, was wir machen dürfen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Unser Leid, unsere Sünden auch bekennen. Umkehren. Wir dürfen auch sagen, oh Herr, bis wann? Wie lange noch?
Und dann im Vers 8 haben wir gelernt, dass über dieses alles hinaus, diese physische Schwäche und Depression, wenn wir so nennen wollen, und dieses Gefühl der Gottesferne, über alles hinaus wird er noch von außen bedrängt. Da gibt es Leute, die versuchen vielleicht seine geschwächte Position, seinen Zustand auszunutzen, versuchen ihn noch zusätzlich fertig zu machen. Er sagt, geschwächt von Gram ist mein Auge gealtert wegen all meiner Tränker.
sind so richtig krasse Bilder, die ihr hier verwendet. Na, manchmal sagen wir das, oh, ich bin 10 Jahre gealtert, das letzte Monat, wegen diesen schwierigen Dingen, die ich durchgemacht habe. Physisch müde, so erschöpft. Burnout, würden wir es vielleicht auch nennen. Und dann in Vers 9 sagt er, weicht von mir alle ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört, der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde, sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Sehen wir so oft in den Psalmen. David beschreibt seinen Zustand, er schüttet sein Herz dem Herrn aus und am Ende hat sich seine Stimmung verändert. Seht ihr hier, dass hier Hoffnung ist? Spricht hier zu seinen Feinden, sagt, weicht von mir, Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Spurgeon hat mal gesagt, dass Tränen flüssige Gebete sind. Wenn wir unser Herz ausschreien dem Herrn, ihm unsere Gefühle sagen. Und dazu würde ich euch ermutigen auch, dass wir mit unseren Emotionen zuerst zum Herrn gehen und ihm die ausschütten, weil das verändert uns. Unser Problem ist oft, wir sind zornig oder irgendwas geht uns gegen den Strich und dann gehen wir aufeinander los als Menschen und lassen unsere Gefühle daraus und das richtet dann oft noch mehr Schaden an. Besser, wenn wir erstmal einfach zum Herrn gehen, bei ihm dürfen wir ehrlich sein, ihm dürfen wir alles rausschreien und dann verändert er uns oft. Und dann kann ich mit neuer Zuversicht und mit Frieden auf den anderen Menschen zugehen. Und wir können unser Problem lösen, den Konflikt lösen, statt aufeinander loszugehen. Zieht die Zuversicht her. Der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Es hat sich nichts geändert. Umstände sind noch dieselben. Wir lesen nicht hier, dass er geheilt wurde von seiner Krankheit oder seelisch, dass er plötzlich schnippt, es geht ihm wieder gut. Aber etwas ist passiert, er hat Frieden gefunden. In dem Herrn. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Denn der Herr ist besorgt für euch. Sorgt euch nicht. Sondern in allem lasst mit Flehen und Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird euer Herzen bewahren in Christus Jesus. Da passiert was. David kommt zu Gott und Gott schenkt ihm Frieden im Sturm. So wie Jesus gesagt hat, pst, im Sturm. Friede, sei still, schweig. Und es ist passiert. Dieser Sturm in seinem Herzen, dieser Sturm in seinen Gedanken. Nicht die Umstände haben sich verändert unbedingt, aber David hat sich verändert. Er ist zu Gott gekommen und er hat Frieden gefunden. So wunderbar, dass wir zu ihm kommen dürfen. Wie wir gesungen haben heute auch, als zärtlicher Vater, als liebender Bräutigam. Wenn wir Jesus haben und uns ihm anvertraut haben, wenn wir in ihm sind, dann sind wir Kinder Gottes geworden. Wir dürfen zu unserem Papa laufen und Ruhe finden. Und das allein hat ihm Frieden gegeben. Dieses Wissen, dass Gott sein Gebet gehört hat. Selbst wenn das vielleicht noch nicht er gehört hat. Aber zu wissen, Gott, mein Vater, hat es gehört. Er kennt mich, er kennt meine Anliegen. Und mein Gebet nimmt der Herr an. Dieses Wissen, angenommen zu sein bei Gott, gehört zu sein bei ihm. Es bringt Frieden. Ist auch in unserer Beziehung so. selbst wenn Jennifer und ich Streit haben und wir stimmen nicht überein, aber wenn ich reif genug bin, einfach zuzuhören, dann verändert das was bei ihr. Weil sie weiß, okay, er hat es gehört. Ich durfte es loswerden, was mir auf der Seele liegt. Wenn ich ein Blödmann bin und defensiv werde und zurückschieße, dann schaukelt sich das immer weiter auf. Ich bin am Lernen. Aber ich merke auch, da findet sie Frieden drin, einfach wenn sie drüber reden kann. Und so ähnlich ist es vielleicht mit unserem Gott. Ich meine, er ist unser Bräutigam, wir sind um die Braut. Ist für die Frauen vielleicht einfacher, sich damit zu identifizieren, als für uns Männer. Aber es ist cool. Wir dürfen zu ihm kommen, der die Welt und unser ganzes Leben in seinen Händen hält. Und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Und das ist, wie wir Frieden finden in so verrückten Umständen. Wo wir uns schlecht fühlen, wo wir krank sind, wo wir bedrängt sind und angegriffen sind. Wenn wir dem Herrn unser ganzes Herz ausschütten. Alles rauslassen bei ihm. Gebet. Solange bis wir Frieden finden. Und dann können wir aufstehen und unseren Feinden, unseren Umständen ins Auge sehen und sagen, der Herr hat mein Gebet erhört. Es ist wunderbar. Es hat alles verändert, die ganze Situation. Wenn wir weitergehen zum Psalm 7. Auch eine schwierige Zeit in Davids Leben. Ich mag das, dass die Bibel uns nicht irgendwo so was Rosarotes vor Augen malt. Komm zu Gott und du wirst nie mehr Probleme haben. Und alles wird immer gut sein. Nee, das Leben ist so. Es gibt Auf und Abs, ob du Gott kennst oder nicht. Unterschied ist, Gott ist mit uns. Und Gott ist bei uns. Und er geht mit uns durch unsere schwere Zeit. Psalm 7 heißt es, ein Schikajon, Klagelied wahrscheinlich, von David, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Benjaminiten Kusch. Also hier gibt es einen Benjaminiter, also einer aus dem Stamm Benjamin. Und offensichtlich hat er David auf irgendeine Art und Weise verleugnet. Harte Worte, die ihn getroffen haben, die ihn verletzt haben, die seinen Ruf gekillt haben. Und da müssen wir so vorsichtig sein. Das Prinzip ist immer, erzähl nie was weiter, was du nicht weiter sagen würdest, wenn die Person, über die du gerade redest, dabei wäre. Weil wir können den Ruf ermorden. Ich denke, wir haben das alles schon erlebt. Irgendjemand redet schlecht über einen anderen und dann treffen wir die Person, die wir überhaupt nicht kennen und wir haben schon dieses Vorurteil, diese Einstellung, gegen den irgendwo, oh, das kann kein Guter sein. Und wir begegnen ihn dann so und das sind dann so oft selbsterfüllende Prophezeiungen. Wir müssen vorsichtig sein. Und das wird jedem von uns passieren, dann und wann in seinem Leben. Und es ist sehr verletzend, oder? Weil du kannst dich nicht wirklich dagegen wehren. Jemand hat deinen Ruf ermordet, wirklich. Und du kannst eigentlich nichts machen, wirklich, um es wieder gut zu machen. Der Schaden ist passiert. Die Leute denken schon schlecht über dich oder in eine gewisse Art und Weise. Und du hast die Leute gegen dich, bevor die dich noch kennenlernen. Wir müssen so vorsichtig sein, dass wir das nicht aneinander tun oder an anderen Menschen. Benjaminiter Kusch. Manche glauben, dass hier von Simi die Rede ist, oder Shimi hieß der, glaube ich, gell? Als Absalom, der Sohn von David, gegen ihn rebelliert hat und er musste aus Jerusalem ausziehen, da war dieser Benjaminiter, also ein Nachkomme von König Saul, der vor David König war, waren aus dem Stamm Benjamin und der hat David wüst beschimpft und mit Dreck und mit Steinen beworfen. Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass es über denselben spricht, aber vielleicht so eine Situation. Jemand, der ihn mit Dreck beworfen hat. Kennt ihr das, wo Leute euch mit Schmutz bewerfen? Schmutzwäsche waschen, sagen wir. Und Der Oberste von Davids Leibwache hat gesagt, David, lass mich doch hingehen und lass diesem Hund den Kopf abschneiden. Wer ist dieser Hund, dieser Floh, dass er den König lästert? Lass mich hingehen. Es ist ja eine Freude, dem zum Schweigen zu bringen. Er ist ein toller Assistenzpastor. Ich kümmere mich um das Problem. Und David hat wahre Größe in der Situation und er sagt, nein. Wer weiß, vielleicht hat der Herr ihm gesagt, ja, David war sich seiner Schuld bewusst, seines Versagens. Er sagt, nee, wenn der Herr mich zurückbringen will, dann wird er es tun. Das ist echte Größe, in solchen Situationen nicht zurückzuschießen, nicht Köpfe rollen zu lassen. Und stattdessen, was macht David? Er geht wieder zum Herrn und sagt, Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Bei dir berge ich mich. Finde ich Schutz. Finde ich Ruhe. Finde ich Frieden. Wo laufen wir hin? Wo laufst du hin? Wo laufe ich hin? In solchen Zeiten. Zum Shoppen, um mich abzulenken. Oder Fernseher. Oder zum Psychiater. Oder Mallorca. Wo laufen wir hin? Wovon erhoffen wir uns Linderung in diesen Situationen? Es ist nur der Herr. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Das ist so weise. Wenn du verletzt wurdest, wenn du verwundet bist, deinem Herzen, lauf zum Herrn. Bei dir berge ich mich. Wir dürfen uns bei ihm bergen, sicher fühlen. Jesus verwendet dieses Bild von der Glucke und ihren Küken. Dass Gott seine Kinder versammeln will, wie eine Glucke, ihre Küken und ihre Flügel. Da sind wir geborgen. Man hat nach Bränden schon Glucken gefunden, die waren völlig verbrannt. Und dann haben sie die Flügel hochgehoben und die Küken waren noch am Leben und ihren Flügeln waren geborgen unter den Flügeln. Wir dürfen geborgen sein unter den Schwingen des Herrn, wie es in seinem Wort heißt. Rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich. Ja, sieht auf den Herrn, schießt nicht selbst zurück. Dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt, er reißt und da ist kein Befreier. Oh Mann, die Armen, die Gott nicht kennen, die keinen Schutz haben, die diese Burg nicht haben, die Gott für uns ist, die keinen Zufluchtsort haben, werden aufgerieben, werden zerrissen. Das sehen wir überall in der Welt. Menschen, die seelisch und geistlich aufgerieben werden, die verletzt werden und sie kommen nicht drüber hinweg, die wissen nicht wohin und werden bitter und manche werden wirklich komisch, ne? So Leute, die einfach verletzt sind und nicht drüber wegkommen und dann kommen die in die Klapse und die wissen auch nicht wirklich, was sie tun sollen mit ihnen, werden einfach ruhig gestellt und dann laufen sie herum wie Zombies und sind so verletzt, verhalten sich dann komisch gegen andere Leute, das ist dann so eine Kettenreaktion, die denken dann wieder, oh, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Armen Menschen, die keinen Schutz finden beim Herrn, die keine Vergebung finden für ihre Schuld, die keine Heilung finden, wenn sie verleumdet werden oder angegriffen werden. Ich denke, man kann es Leuten nicht verübeln, die dann zu Alkohol oder Drogen greifen. Ich meine, was soll man sonst machen? Wenn du Gott nicht hast, was sollst du sonst machen? Wir sind oft so kritisch mit diesen Leuten. Aber wohin sollst du laufen? Und wir haben natürlich die große Freude, dass wir sie auf Jesus hinweisen dürfen und sagen, hey, es gibt so einen besseren Weg. Es gibt einen, der dich so lieb hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Der deine Schmerzen getragen hat, der deine Sünden getragen hat. Du kannst kommen, du kannst es ihm geben. Du kannst Vergebung finden. Du kannst Kraft finden, zu vergeben und loszulassen und geheilt zu werden und frei zu werden.
Wir sind so gesegnet, dass wir zu ihm kommen dürfen. Das ist der erste Punkt. David kommt zu ihm. Und das zweite finde ich auch interessant, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Das erinnert uns natürlich gleich an das, was Petrus sagt, dass der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und versucht zu verzehren oder zu verschlingen, wen er findet. Epheserbrief heißt es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen himmlische Mächte. Das ist ein geistlicher Kampf. Und weise ist der Mensch, der das im Hinterkopf behält. Der das sieht. Dass da geistliche Angriffe auch mitspielen. Und dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Sondern dass der Teufel uns fertig machen will. Jennifer und ich, wir erleben das in unserer Beziehung. Wir hatten jetzt gestern, vorgestern so eine dumme Situation, wo ich irgendein dummes Wort gesagt habe, war wirklich dumm, aber nicht groß nachgedacht und das hat dann bei ihr alles Mögliche ausgelöst und Wochenende, da habe ich manchmal sowieso, so, ich denke so geistliche Angriffe auch, na, du fühlst dich irgendwie nicht so und irgendwo schaukelt sich das Ganze auf. Und weiß es immer, wenn wir den Hinterkopf behalten, hey, Moment mal, warum reagiere ich denn jetzt so gereizt oder so komisch oder gibt es irgendwem anderen? Warum fühle ich mich so? Und der Teufel bläst das dann auf in den Gedanken und die Emotionen und im Prinzip ist eigentlich nichts dahinter, was wirklich Bedeutung hat, aber es ist dann so ein Drama irgendwo und wir müssen dran denken. Es gibt einen brüllenden Löwen, der versucht uns zu verschlingen. Lasst euch nicht übervorteilen vom Teufel. Lasst euch nicht hinreißen. Sondern zum Herrn laufen. Und das ist auch, wie wir das Problem gelöst haben. Dass wir drüber geredet haben und zum Herrn gegangen sind. Und da finden wir Frieden. Und da war auch wirklich nicht viel dahinter. Aber müssen weise sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf leben und dass der Teufel nicht schläft, dass er keine Pause macht. Und manchmal wirklich, manchmal wissen wir nicht, wir sind gereizt und wir wissen nicht, warum. Wir wissen es wirklich nicht. Ne? Es können die Hormone sein, es kann einfach ein geistlicher Angriff sein, es weiß nicht, kann die Pizza sein, die wir nicht vertragen haben einen Tag vorher. Aber manchmal fühlst du dich einfach nicht gut drauf und du weißt gar nicht, warum. Und du kannst dich selber nicht ausstehen und du bist gereizt und weißt nicht, warum. Und mit dem müssen wir zu Gott gehen. Weil das sind die Dinge dann, wo der Teufel einhakt und dann dumme Gedanken in den Kopf setzt. Und dann müssen wir uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen, im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Also, wir können zu Gott gehen, offene Augen, ist ein geistlicher Kampf. Nicht alles persönlich nehmen, nicht alles gleich dem anderen entgegenzuhalten. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, wir bekämpfen uns nicht gegeneinander. Wir sind als Kinder Gottes im selben Team. Zu oft bekämpfen wir uns als Christen, auch als Ehepaare gegenseitig, statt gegen unseren gemeinsamen Feind zu kämpfen. Zusammenzustehen, stark zu sein. Auch das Bild haben wir im Epheserbrief, die Waffenrüstung, den Schild des Glaubens. Das Wort, was er gebraucht ist, dieser Langschild der Römer, die haben ineinander gehängt, ihre Schilder, dass so eine richtige undurchdringbare Wand war. Wir müssen zusammenstehen. Aufpassen auch in der Gemeinde, dass wir uns nicht entzweien lassen. Wegen dummen kleinen Dingen. Müssen wir aufpassen, der geistliche Kampf ist da oben. Wenn diese Gedanken kommen, so, oh, der hat aber die und die denkt jetzt ganz bestimmt das. Und also ganz sicher hat die das jetzt böse gemeint, was da passiert ist. So, da müssen wir aufpassen, da müssen wir sagen, hey, halt, stopp. Nehmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Wie würde Jesus denken? Das ist nicht von ihm, dieses Negative. Er ist nicht verdammend. Er ist nicht der Ankläger. Wer ist der Ankläger der Brüder? Das ist der Teufel.
Und da können wir schon filtern, von welcher Seite das kommt. Der Teufel will entzweien, der Teufel will verdammen, will uns den Eindruck geben, wir sind nicht gut genug, zu Gott zu kommen. Und wenn wir ein bisschen im Auge behalten, diese geistliche Perspektive, dann können wir vielleicht auch gewisse Dinge, gewisse Situationen lockerer sehen. Und auch andere Menschen lockerer sehen. Weil wir wissen, okay, mir geht es manchmal so, vielleicht juckt es ihn oder sie jetzt auch gerade. Und ich bin gerade derjenige, wo sich das jetzt entlädt, aber man weiß, was der an geistlichen Kampf hier hinter sich hat. Einfach Weisheit. Und dann im Vers 4, Herr, mein Gott, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolten dem, der mit mir Frieden hält und geplündert den, der mich ohne Ursache bedrängt, so verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie. Er trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in den Staub. Hier haben wir schön diesen Parallelismus, wo er dasselbe sagt, immer wieder mit anderen Worten, mehrmals wiederholt. Interessant hier, David ist sich keiner Schuld bewusst, er wird hier ungerecht behandelt, wird ungerechtfertigt, verleumdet, für was er nicht getan hat. Aber wendet sich trotzdem an Gott und sagt, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, hey, das ist auch eine gute Einstellung. Wir sind alle Sünder, wir sind alle nicht perfekt. Und selbst wenn wir uns nichts bewusst sind und wir empfinden, dass wir ungerecht behandelt werden oder angegriffen werden, das ist ein reifer Mensch hier, der zu Gott geht und ihm sagt, Gott, gibt es da irgendwas, was mir nicht bewusst ist? Habe ich da irgendwie mit einen Anteil an dieser Situation? Offen zu sein, von ihm überführt zu werden auch. Und meistens, wenn zwei sich streiten, sind immer zwei beteiligt. Sehr selten, dass einer die ganze Schuld bei sich trägt und der andere ist das Engelchen, den es jetzt zufällig ganz ungerecht trifft. Auch das, hier ein weiches Herz zu haben vor dem Herrn, zu sagen, Herr, muss ich um Vergebung bitten? Gibt es da was, wo ich Anteil daran habe? Und das Gewill, Buße zu tun und zu bekennen. Na, Gott möchte nicht, dass wir ständig als Überführte rumlaufen, so verdammt irgendwo. Nee. Wenn Gott uns überführt, dann tut er das sanft und er tut es, sodass wir es bekennen können und bereinigen können. Und dann ist es auch wirklich weg. Wir müssen nicht rumlaufen mit diesen, ich bin so ein schlechter Mensch, armes, böses, kleines Würstchen. Wir dürfen frei werden bei ihm. Er geht zum Herrn, er ist sich bewusst auch diese geistliche Dimension an dem Ganzen. Und er ist offen, zuerst auf sich selbst zu schauen, sich überführen zu lassen. Zu bekennen, zu bereinigen, wenn es da was gibt. Und dann im Vers 7, er überlässt dem Herrn den Kampf. Der Kampf ist des Herrn. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger. Und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen. Also Herr, du steh auf gegen meine Bedränger. Und das ist, wenn wir beten. Gott, beschütze du mich. Es gibt manche Christen, die den Teufel versuchen rumzukommandieren. Teufel das und den Namen Jesu gebiete ich dir. Ich mache das eigentlich nicht. Ich gehe zu Jesus, sage Jesus, beschütze du mich. Steh du gegen diese Angriffe. Kümmer du dich drum. Mein Kampf ist da oben, dass ich meine Gedanken gefangen nehme unter den Gehorsam Christi. Dass ich nicht negative, bittere, verdammende, anklagende Gedanken, schlechtes Denken über andere, dass ich das nicht zulasse. Das ist mein Kampf. Aber so der Rest, da kümmert Jesus sich drum. Erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen. Die Schar der Völkerschaften umringe dich. Zur Höhe über ihnen kehre zurück.
der Herr richte die Völker. Richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist.
Er sagt hier nicht, dass er perfekt ist oder dass er sagt, oh Gott, richte mich, weil selbstgerecht, nee, in dieser Situation, er ist sich keiner Schuld bewusst.
Er hat es nicht verdient, was der Kusch ihm angetan hat.
Und da sagt er, Gott richte gerecht in dieser Situation, kümmer du dich um diese Situation.
Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst. Gerechter Gott, das ist auch Synonym. Nieren waren damals das, was für uns heute das Herz ist. Sitz des Innersten.
Gerechter Gott, seht ihr, er ist gerecht. Wir sind alle ungerecht eigentlich. Wir können gar nicht wirklich gerecht richten. Ich denke, wenn wir so wie Gott immer die ganze Situation sehen könnten, wären wir viel barmherziger. Auch mit denen, die uns verletzen. Sind oft so kritisch. Leute sich komisch verhalten und nicht nett sind zu uns. Aber Gott sieht deren Verletzungen, dass die vielleicht als Kind vernachlässigt wurden und Papa war nie daheim. Mutter war vielleicht perfektionistisch, hat immer nur kritisiert und genörgelt und irgendwo. Also diese ganze Geschichte, die Menschen haben und eine Beziehung, wo die total verletzt wurde, und ich frage mich manchmal, na, warum diese extremen Emanzen sich zu so Männerhassern entwickelt haben. Was da passiert ist. Ich denke, es ist nicht natürlich, man wird nicht so geboren. Und das eine ist natürlich eine Philosophie, die eigentlich krank ist und gegen Gottes Plan ist und stolz, aber das andere ist, ich denke mal oft, was für Verletzungen haben diese Frauen durchgemacht, was für ein übler Kerl hat die verletzt, dass sie so verbittert sind. Und deswegen können wir nicht gerecht richten, weil wir nicht das ganze Bild sehen. Du kannst nur gerecht richten, wenn du alles siehst, alle Informationen hast, und Gott hat es. Und er ist so viel barmherziger, als wir es oft sind. Er ist so gnädig.
Also ihm das Gericht überlassen. Gott, du prüfst die Herzen und die Nieren und du richte gerecht. Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand. Und dann wieder Gottes Schutz. Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag.
Gott ist gerecht. Und Gott ist ein gerechter Richter und er muss Sünde strafen. Das ist das Problem, was wir mit ihm haben. In diesem Sinn. Wir sind nicht perfekt. Wir sind Sünder. Wir sind nicht vollkommen. Und Gott ist gerecht. Und als gerechter Gott muss er Sünde richten. Aber auf der anderen Seite wissen wir, er ist barmherzig und liebevoll. Er will uns beschenken mit seinem ewigen Leben und mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Das ist dieses Dilemma. Beispiel, so gerne habe von diesem Kapitän, der seine Mutter mitgenommen hat, so vor 200 Jahren, Segelschiff. Und nach 2 Wochen kommt der Schiffskoch zu ihm und sagt, Captain, wir haben ein Problem, es wird geklaut. Lebensmittel geklaut. Das ist bedrohlich, wenn man am Schiff unterwegs ist. Essen ist rationiert, man weiß nicht, wie lange man unterwegs ist. Und wenn jetzt einer alles frisst, ne, das kann die ganze Mannschaft gefährden. Ich denke, über einen längeren Zeitraum hätte man rausgefunden, wer es ist. Auf jeden Fall, der Captain sagt, nee, das kann man nicht durchgehen lassen, wenn wir den erwischen, das muss bestraft werden. Das ist nicht okay, das ist nicht richtig, da muss eine Konsequenz geben. Gerechter Kapitän. Wenn wir den erwischen, dann wird an den Mast gebunden und ausgepeitscht. Das ist die Strafe. Okay, nach 2 Wochen kommt der Koch wieder zu ihm, sagt, Captain wurde wieder geklaut. Diesmal haben wir den Dieb erwischt. Und er kann schon erraten, wer es ist. Es war die Mutter. Was soll der Kapitän tun? Was würden die Matrosen sagen, wenn der Kapitän sagt, oh, weil es meine Mama ist, ist schon okay, dass sie es durchgehen. Dann wäre er nicht mehr gerecht, oder? Und so dieses Dilemma. Und dem Captain ist bewusst, dass er gerecht sein muss. Und er sagt, bin jetzt hier an den Mast, die Strafe muss vollzogen werden. Aber als dieser Typ mit der Peitsche ausholt, stellt er sich schützend über die Mutter und fängt alle Schläge auf, die sie verdient hat. Und kenne jemanden, der das für uns getan hat. Jesus hat es getan. Gott hat dieses Dilemma zwischen seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, dass er strafen muss und richten muss, und auf der anderen Seite die Liebe und Barmherzigkeit, mit der er uns beschenken will, er hat es gelöst in Jesus Christus. Und er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, die Konsequenz für unsere Sünden, damit wir es nicht tragen müssen. Und er bietet uns im Austausch für unsere Sünden, die er uns abnehmen will, sein heiliges und perfektes Leben an. Sein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist Gnade. Wir sind so beschenkt, dass wir in dieser Beziehung mit Gott stehen. Nicht länger als Sünder vor dem Richter. Weil, oh, an dem Tag des Gerichts möchte ich nicht in den Schuhen stehen von jemandem, der sich für seine eigene Schuld verantworten muss und die Konsequenz selber tragen muss. Wir sind bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Ich darf meine Schuld im besten Sinn des Wortes abschieben auf jemand anderen, auf Jesus. Und ich werde in der Ewigkeit nicht mehr verdammt werden, gerichtet für meine Sünden, ich werde belohnt werden für das, was ich für Jesus getan habe mit dem rechten Herzen. Aber meine Schuld hat Jesus getragen. Das ist wunderbar, deswegen darf ich aufschauen zu Gott und sagen, aber Papa. Ich darf zu ihm laufen und Schutz finden und Geborgenheit. Menschen verwässern Gott gerne auf die eine oder andere Seite. Ne? Manche sehen ihn so als den Polizisten, der nur strafen will, und andere sehen ihn als den lieben, senilen Opa, der keiner Fliege was zu Leide tut und dem es egal ist, wie wir leben. Nee, Gott ist gerecht und heilig, aber er ist auch barmherzig und liebevoll. Und Jesus ist die Lösung. Er liebt uns so sehr, dass er die Strafe auf sich selbst genommen hat. Aber mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wahrhaftig, schon wieder wetzt er, der Feind, sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn. Aber gegen sich selbst hat er die Mordwerkzeuge bereitet, seine Pfeile brennend gemacht. Feind versucht, den David abzuschießen. Was macht David? Er sucht Schutz bei Gott. Vertraut sich ihm an. Sieh, er trägt in sich Böses. Er geht schwanger mit Unheil, gebiert Falschheit. Sagen es auch manchmal, dass wir schwanger gehen mit irgendwelchen Gedanken. Wie Jesus sagt, na, alles Böse kommt aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, dieser geistliche Kampf da oben, dass wir da aufpassen. Denn wie wir denken, so werden wir irgendwann mal handeln. Deswegen sagt Jesus, wenn du Hass im Herzen hast gegen deinen Bruder, dann bist du eigentlich schon schuldig geworden als Mörder. Weil das ist die Ursache von Mord. Und wenn du Lust zulässt in deinem Herzen, in deinem Denken, dann bist du schon schuldig geworden, die Ehe zu brechen, weil da fängt das Ganze an. Er hat eine Grube gegraben, hat sie ausgehöhlt, doch ist er in die Falle gefallen, die er gemacht hat. Kennen wir den Spruch, ne? Wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nee, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und ich glaube, Gott wird zu einem gewissen Grad dafür sorgen. Was wir sehen, das ernten wir. Klassische Beispiel in der Bibel, im Buch Ruth, ist der Haman, der in seinem Garten, seinen eigenen Garten, einen Galgen. Ah, Esther, danke. So gut kenne ich meine Bibel. Ha?
Im Buch Esther, das war nur ein Test, das war absichtlich. Nee. Buch Esther, Haman, der einen Galgen aufrichten ließ für den Mordecai, den er so gehasst hat, und am Ende wurde er selbst dran gehängt. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel herab kommt seine Gewalttat. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Seht ihr, David ist nicht hängen geblieben an seiner Verletzung. Oh, der hat mir Unrecht angetan. Hat es nicht zugelassen, sondern er ist zum Herrn gelaufen damit, statt auf seinen Feind loszugehen und Köpfe rollen zu lassen. Er hat erkannt, da ist eine geistige Perspektive, der brüllende Löwe, das ist alles in Perspektive sehen. Er war demütig, hat gesagt, Herr, wenn es irgendeinen Anteil von mir dran gibt, dann korrigier du mich. Ist offen geblieben, weich in seinem Herzen. Und dann hat er vorangeschaut, er hat das Gericht, den Umgang mit seinen Feinden, dem Herrn verlassen, dem hat er sich anvertraut. Hat die Last abgegeben, sozusagen. Werft eure Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt für euch. Werft sie auf ihn. Können wir loswerden, wir müssen sie nicht selber tragen, diese Lasten. Und dann hat er sich Gottes Gerechtigkeit anvertraut und er hat vorausgeschaut. Nicht hängen geblieben in der Vergangenheit, ich vergesse es, was hinter mir liegt, sagt der Paulus, und ich strecke mich aus, ich jage auf das Ziel zu. Meine Berufung in Jesus Christus. Auf ihn. Ich schaue voraus und ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Fang dann den Herrn zu preisen. Statt verbittert zu werden, sich selbst leid zu tun, Hass zu bekommen gegen den, der ihn verletzt hat, gibt es dem Herrn ab und er schaut auf Gott und preist ihn. Das ist eine gute Strategie, diesen Dingen umzugehen. Und wieder einmal endet ein Psalm, der mit Klage begonnen hat, mit schwierigen Situationen, mit Lobpreis. Das ist der Schlüssel, dass wir zu Gott gehen, mit allem, was uns beschäftigt. Und er wird unser Herz verändern und er wird uns seinen Frieden geben. Das hat uns versprochen, wir dürfen uns bei ihm bergen. Amen. Vater, dafür danken wir dir jetzt, dass du ein liebevoller Gott bist. Und Herr, dass du ein Gott bist, der unser Leben kennt, der uns besser kennt als wir uns selbst. Gott, wir können manchmal nicht mal unsere eigenen Motive wirklich unterscheiden und machen uns oft was vor, aber du kennst das. Und du kennst auch all die Menschen, die uns Unrecht antun oder mit denen wir uns reiben oder wir Konflikte haben. Und du kennst auch die Ursachen in ihrem Herzen. Und vor allem, du kennst unsere Sünde. Und du bist damit umgegangen, Herr. Du hast einen Weg geschaffen, dass wir nicht Sklaven unserer Sünde sein müssen. Dass wir uns nicht selbst zerstören müssen und andere zerstören müssen, sondern dass wir frei werden können. Von diesen negativen Emotionen, diesen negativen Gedanken und diesen Groll manchmal in unserem Herzen und diese Verletztheit, verletzte Gefühle, dass wir all dieses Zeug, auch unsere Krankheiten und unser Leiden und unsere Ängste, dass wir all das nehmen dürfen und dir abgeben dürfen. Und dass du dich darum kümmerst. Und dass wir drin ruhen dürfen, dass du unser Gebet erhörst, dass du es gehört hast, dass wir drin ruhen dürfen, dass du gerecht bist, dass am Ende alles gerecht sein wird, in der Ewigkeit. Und Herr, dass du unser Schutz bist, dass wir uns bei dir beugen dürfen. Und Herr, wir wollen dich anbeten und dich loben dafür. Wir danken, du bist ein wunderbarer Gott. Segne uns, Herr, und hilf uns, ja, geistlichen Kampf zu kämpfen, mit einem geistig wahren und richtigen Perspektive zu leben. Dass wir auf dich schauen, nicht auf unsere Umstände oder uns selbst oder die bösen anderen und das, was sie uns angetan haben. Befreie uns, Herr, wenn da noch irgendwas in unserem Herzen ist. Ich danke dir, dass wir dir das bringen dürfen heute Abend, dass wir frei werden dürfen. Dass du diesen Groll und diese
negativen Gefühle und Gedanken ersetzen wirst durch deinen Frieden. Weil es die Frucht deines Geistes ist. Friede, Freude, Liebe, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Danach sehnen wir uns in unserem Leben. Nach mehr von dir letztlich. Zieh uns nah zu dir, Jesus, und halt uns nah bei dir diese Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.